Liebe Gemeinde, in der vergangenen Woche habe ich in der Predigt über das Thema Gebet gesprochen. Gebet ist Ausdruck der Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Und unsere Jahreslosung für dieses Jahr spricht in seinen wenigen Worten eine Einladung zu genau dieser Beziehung aus. Dementsprechend wäre es nur logisch, wenn uns dieser Vers in seiner Folge oder Konsequenz ins Gebet führen würde. Oder genauer genommen in die Anbetung. Diesen Aspekt möchte ich heute genauer mit euch betrachten. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst, spricht Gott. Wir haben hier in diesem Vers zwei gegenüber. Den Sprecher, ich, der jemandem etwas geben will, und auf der anderen Seite den Durstigen, der anscheinend an etwas Mangel leidet, der Durst hat. Ich möchte zunächst den Sprecher betrachten. Und um herauszubekommen, also in unserer Jahreslosung hier auf dem Plakat steht es so schön, Gott spricht. In der Bibel steht nicht direkt vor diesem Vers, Gott spricht. Um also herauszubekommen, wer hier spricht, müssen wir ein paar Verse nach vorne schauen. Die Offenbarung ist ein Buch von einem Schreiber Johannes, der verschiedene Visionen hat, der Bilder hat von der Zukunft oder von einer Zeit, wo Gott eingreifen wird. Die Christen damals, zu der Zeit, als er die Worte aufgeschrieben hat, standen in einer schwierigen Situation. Sie standen unter Druck, weil sie dem Kaiser Domitian verehren und anbeten sollten. Nicht nur die Christen, sondern alle Menschen sollten das damals tun. Aber die Christen konnten das nicht, aus ihrer Überzeugung heraus, dass nur Gott Anbetung gebührt. Und deswegen haben sie es zum Teil nicht gemacht und standen entsprechend unter Druck und Repressalien und mussten dem standhalten. Die Offenbarung wirft dafür Hoffnungsbilder aus, für eine Zeit, wo es besser wird, für einen Gott, der eingreifen wird. Und ganz am Ende von diesem Buch, in Kapitel 20, also dem vorvorletzten Buch, Kapitel, beschreibt er das letzte große Gericht, bevor die Welt vergehen wird und Gottes neue Welt anbrechen wird. Und dieses Gericht beginnt damit, dass beschrieben wird, dass dort ein großer Thron steht, ein weißer Thron, auf dem einer saß, der alle Menschen urteilt oder gerecht spricht oder wie auch immer, der sie zumindest richtet. Von den Evangelien und anderen Bibeltexten wissen wir sofort, ja, das ist Gott, der Richter der Welt. Aber es wird hier nicht genau beschrieben. Wer das genau ist, bleibt offen, aber aus dem Kontext heraus können wir es natürlich schließen. Und dann ab Offenbarung 21, Vers 5 steht dort, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O oder das Alpha und das Omega, erster und letzter Buchstabe des griechischen Alphabets, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Johannes sieht also in seiner Vision, dass Gott auf dem Thron sitzt und diese Worte zu ihm spricht. Gott als der Richter der ganzen Welt, derjenige, der Gerechtigkeit auf eine ganz neue Weise definieren kann, weil er selbst gut und gerecht ist. Er wird Recht herstellen, Recht und Gerechtigkeit in einem ganz umfassenden Sinne. Was ist das für eine Größe? Für ein großer Gott, dem das möglich ist. Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Thema Gerechtigkeit geht, aber wir haben in der vorletzten Woche im BU über das Thema Gerechtigkeit gesprochen und wir hatten verschiedene Fallbeispiele, an denen wir versucht haben herauszubekommen, was wäre in dieser Situation gerecht. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, wenn ihr an so einige Situationen denkt, die ihr im Leben kennt, es war uns noch nicht mal in der Theorie möglich, uns wirklich zu einigen, was gerecht ist. Wenn man den Konflikt zwischen zwei Kindern sieht und der eine darf länger Fernsehen gucken als der andere, ist es gerecht? Warum wäre das vielleicht gerecht? Warum auch wieder nicht? Das ist so ein simples, kleines Beispiel. Natürlich fühlt sich der eine vielleicht gerecht behandelt, weil er älter ist, der andere wiederum ungerecht. Wenn der zweite dann 2 Jahre älter ist, darf der dann genau das Gleiche wie die größere Schwester vor 2 Jahren? Was wäre gerecht, wenn sie genau das Gleiche darf? Oder wenn es der Zeit wieder angemessen ist? Wir merken, es ist sehr, sehr schwierig, Gerechtigkeit wirklich zu fassen. Aber Gott wird eine Gerechtigkeit vollziehen, die eine ganz andere Dimension enthält, als das, was wir vielleicht unter manchen Gesichtspunkten als gerecht ansehen. Er ist der Entscheidungsträger über die ganze Welt. Auch wenn es uns so schwer fällt, das klar zu fassen, sollte es uns nicht daran hindern, versuchen, möglichst oft für Gerechtigkeit einzustehen und im Sinne der Bibel für das Recht des Schwächeren aufzutreten, der sich oft sein Recht nicht selber erkämpfen kann. Das ist die Art und Weise, wie Gott seinen Sohn auf die Welt geschickt hat und für Gerechtigkeit, für die Schwachen eingetreten ist. Und nun steht da dieser Gott, der Entscheidungsträger der gesamten Welt, der über jeden Menschen richten wird und will dem Durstigen von der Quelle des lebendigen Wassers geben. Zugleich spricht Gott diesen Satz aber nicht nur als Richter, sondern auch als Schöpfer. Er hat diese Welt mit all ihren Wundern der Schöpfung, mit ihren Schönheiten, die momentan von allen Wiesen und Wipfeln erblühen, mit allen Gewalten, die es auf dieser Erde gibt, gemacht. Er hat jedes Leben geschaffen, das der Tiere und das von uns Menschen. Jeder Einzige, der heute hier sitzt, ist ein Wunder dieser Schöpfung Gottes. Und wie detailreich, einzigartig und wunderschön ihr alle seid. Leider geht vieles in dieser Welt kaputt. Nicht nur in der Natur, sondern auch in uns Menschen oder auch zwischen uns Menschen in den Beziehungen. Einiges läuft nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Einiges läuft vielleicht auch nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Beziehungen zerbrechen, Entscheidungen laufen fehl, unser Körper macht nicht das oder funktioniert nicht so, wie wir das manchmal wollen. Gott, der Schöpfer, spricht: Siehe, ich mache alles neu. Er ist der Anfang und das Ende. Er war bereits vor der Entstehung dieser Welt da und er wird sie auch weiterhin begleiten, über ihre Zeit hinaus. Denn Gott ist ewig und damit hat er schon wieder eine ganz neue Dimension des Zeitlichen, unseres denkbaren Vorstellungsvermögens hineingebracht. Allein an dieser Tatsache wird deutlich, dass Gott nicht einfach einer von uns ist. Gott ist viel mehr, Gott ist viel größer, größer als unser Denken und Verstehen. Und trotzdem berührt er damit eine unserer tiefsten Sehnsüchte mit dieser Ewigkeit. Er ist immer für uns da. Der treue Beistand. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, Gott hätte sich vielleicht zurückgezogen, trotzdem ist er da. Da, wo Weltliches und Menschliches bei uns zusammenbricht und wir das Gefühl haben, die Welt geht kaputt, da ist Gott trotzdem da. So hat er sich am Anfang seiner Schöpfung den Menschen auch vorgestellt, im 1. Buch Mose. Ich bin da. Ich bin der, ich bin da. Und so geht es weiter bis zum 2. Buch in der Bibel, wo er schreibt von Anfang bis Ende. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin immer da, trotz aller Widrigkeiten. Und dieser Gott, in dieser Größe, in dieser Unvorstellbarkeit, in der Unendlichkeit, mit der Schöpferkraft, alles auf dieser Welt geschaffen zu haben, mit seiner unvorstellbar großen Liebe, die es schafft, eine Gerechtigkeit herzustellen, die jedem Recht widerfahren lässt. Der möchte nun uns das lebendige Wasser umsonst geben. Er sieht es nicht gern, wenn jemand Mangel leidet, wenn jemand Durst hat. Und dieser große Gott weiß es, wenn jemand Durst leidet. Und ich finde das unglaublich, wenn ich mir vorstelle, Durst haben, tun wir einfach jeden Tag. Und das ist etwas ganz Normales. Gott sieht nicht nur unsere ganz tiefen Verzweiflungen. Dann, wenn wirklich alles auseinanderbricht, dann sieht er uns auch. Aber er sieht uns auch in einem ganz alltäglichen, ganz normalen Mangel und Bedarf. Er möchte lebendiges Wasser geben. Wasser des Lebens, wenn man es wörtlich übersetzen würde. Dieses Wasser steht zunächst einmal tatsächlich für die Menschen, die das zuerst gehört haben, dafür, dass man sauberes, klares Trinkwasser bekommt, wovon man nicht direkt krank wird, was vielleicht frisch schmeckt. Zugleich haben aber gerade die Menschen in der Zeit damals das Wasser nicht nur verstanden als etwas zum Trinken und um den Durst zu stillen, sondern Wasser war sofort assoziiert mit Reinigung. Es gab einfach ganz viele in den ganzen Kulturen Reinigungsriten. Und das bedeutete immer etwas, hatte was zu tun mit sauber werden, aber auch heil werden. Also nicht nur körperlich sauber, sondern sich für etwas bereit machen, etwas Göttliches auch empfangen zu können. Sich bereit machen dafür, dass die Schuld wieder weggehen kann. Sich zu reinigen. Wasser steht damit immer für einen Neuanfang. Vor allem in der Verbindung mit Wasser des Lebens. Es wird neues Leben geschenkt mit diesem Wasser. Und gerade hier, wenn es darum geht, dass Gott wirklich eine neue Erde schaffen wird, eine neue Welt, dann geht es um das ewige Leben. Darum, dass wir ein neues Leben bekommen, ohne Schmerzen, ohne Leid, in dem tatsächlich diese Gerechtigkeit herrscht, die Gott bereithält. Aber es gibt diese Formulierung mit dem Trinken, ich hatte das auch schon in einer anderen Predigt erwähnt, im Johannesevangelium, wo Jesus der Samariterin am Brunnen begegnet. Und er bittet sie, dass sie ihm Wasser gibt und erzählt dann von diesem neuen Leben oder von dem Wasser des Lebens. Weil das in ihr konkretes Leben hineinspricht, zeigt es dieses Bild auch immer diesen Neuanfang im Leben, jetzt und hier. Wir können schon jetzt neu anfangen. Wir können immer wieder neu beginnen, wenn wir merken, es ist schwierig. Wir können darauf zugreifen. Das Wasser des Lebens kann nur Gott den Durstigen geben, weil nur er Zugang zu dieser Quelle, die unaufhörlich nachsprudelt, aus der immer wieder neues Wasser strömt, weil nur er den Zugang dazu hat. Und dieses Wasser ist nicht das gleiche Wasser wie zum Beispiel in einem frischen Gebirgsbach, das immer frisch und eiskalt nachquellt. Es ist nicht das gleiche Wasser, was die Samariterin am Brunnen schöpfen kann. Es ist nicht das Wasser, was unaufhörlich anscheinend aus unserer Leitung fließt, wenn wir den Wasserhahn aufdrehen. Und es ist auch nicht so ein Wasser wie zum Beispiel im Teich Bethesda, was heilende Wirkung hat, also Wasser wie Wunderkräfte. Sondern dieses Wasser ist vielmehr das Leben selber, was Jesus geben möchte. Und zwar in einer völlig neuen und unbekannten Dimension. Ein Leben ohne Durst oder eher ein Leben mit gestilltem Durst. Gestillte Sehnsüchte, Hoffnungen und Wünsche, aber sie werden gestillt. Dieses Wasser oder dieses Leben kann man sich nicht kaufen, wie wir sonst fast alles im Leben kaufen können. Dieses Wasser gibt es nur umsonst, als ein Geschenk. Gott, der Schöpfer allen Lebens, hat jedem von uns einen begrenzten Ort, eine begrenzte Zeit und begrenzte Möglichkeiten gegeben. Aber mit diesem Wasser des Lebens bietet er uns ein Leben in Freiheit, in seiner Freiheit ein. Ein Leben, das in ihm zu finden ist. Und auch hier hält Gott, der Richter der Welt, der Schöpfer allen Lebens, viel Größeres bereit, als wir uns wirklich vorstellen können. Und nun steht diesem Gott, der so große Möglichkeiten hat, der so vielfältig ist, der so gigantisch ist, der Durstige gegenüber. Ich habe gemerkt, ich habe gerade beim Erzählen ganz oft schon von uns gesprochen. Eigentlich wollte ich immer nur der Durstige sagen. Dieser Durstige ist der, der Wasser zum Überleben braucht. Sprich, jeder einzelne Mensch auf dieser Welt. Gleichzeitig ist dieser Durst aber auch immer sofort im Übertragenen zu verstehen. Auch das griechische Wort Durst bezeichnet nicht nur Durst nach einem Getränk, sondern es ist auch die Sehnsucht nach anderen Dingen. Es ist der existenzielle Bedarf nach überlebenswichtigen Dingen, aber zugleich auch nach Nichtmateriellem, wie Anerkennung, Liebe, Achtung. Körperlicher Mangel, aber auch andere Entbehrungen, die werden mit Durst ausgedrückt. Es sind also die ganz normalen Menschen, die Dinge bedürfen, die Sehnsucht haben, die danach streben, ihre Bedürfnisse zu stillen. Menschen wie du und ich. Gott, der in der Johannes-Offenbarung in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit dargestellt wird, und wenn man das ganze Buch mal liest, dann erlebt man immer wieder Bilder, die total abgefahren klingen, mit irgendwelchen Engeln und irgendwelchen tierischen Gebilden, die zusammengesetzt sind aus verschiedenen Tieren oder Räder als Füße haben oder wie auch immer, oder mehrere Flügel. Aber das sind Bilder dafür, dass es unaussprechlich ist, diese Herrlichkeit, die da ist. Und dann kommen Menschen und beten dieses Wesen an. Also die Offenbarung ist ganz voll von dieser Anbetung und von der Größe Gottes, für die uns einfach die Worte fehlen, weil sie so gigantisch ist und manchmal auch wirklich das Vorstellungsvermögen. Und wir in den Freikirchen erzählen ganz viel von der persönlichen Beziehung, die wir zu Gott haben können. Und dabei gerät das manchmal aus dem Blick, wer es für eine Größe Gott hat. Und dass er wirklich ein Gott ist und nicht nur ein Mensch, der uns gegenübersteht und der super toll ist, sondern er ist Gott mit allen Möglichkeiten auf dieser Welt. Und er sagt, ich will dir, die du durstig bist, und auch dir, der du dich voller Sehnsucht ausstreckst, Leben geben. Leben, das all deine Nöte stillt und dich satt macht. Und während ich diese Predigt geschrieben habe und um die Worte gerungen habe, wie ich gut erklären kann, wie wir dieses Wasser des Lebens nehmen können, was für ein gutes Beispiel es dafür gibt, zuzugreifen und zu trinken, habe ich gemerkt, wie schwierig das ist. Und ich habe mich umgeguckt im Büro immer wieder. Also ich habe auch gemerkt, wie ich selber so leicht unruhig wurde, weil ich merkte, ich spüre diese Sehnsucht. Ich will dieses Wasser haben. Aber wo ist es? Hier steht ein Wasser, aber das ist aus der Küche. Wo finde ich und wie finde ich dieses Wasser, das ich dann nehmen und trinken kann? Weil es ist so ein plastisches Beispiel. Ich gebe dir Wasser des Lebens. Das lebendige Wasser. Und wir denken daran, wie das sich anfühlen muss, wenn einem das die Kehle runterläuft. Und dann gucke ich mich um und ich finde es nicht. Es ist so schwierig, das zu ergreifen. Und immer wenn ich das Gefühl habe, ja, jetzt habe ich verstanden, wie das zu verstehen ist, dann gleitet dieser Gedanke wieder weg. Aber ich bin mir ganz sicher, dass genau darin der Schlüssel liegt. In unserer Jahreslosung haben wir Gott, der vor uns Menschen steht und spricht, dass er uns dieses Wasser geben will. Und wir schauen uns um und suchen nach einem Glas Wasser. Wenn wir nochmal auf diese Geschichte mit der Samariterin am Brunnen schauen, in Johannes 4, da hat Jesus sie gebeten, gib mir von dem Wasser aus dem Brunnen. Und dann erzählt er von dem lebendigen Wasser, was er ihr geben möchte. Und diese Geschichte geht noch weiter, wie die Frau sich dann mit Jesus unterhält und wie sie schließlich loszieht und allen erzählt, ich habe den Messias gefunden. Und in der ganzen Geschichte wird kein Mal erwähnt, dass sie irgendwas getrunken hat. Diese Frau muss nicht trinken, um dieses Wasser zu finden. Sie hat den Messias gefunden. Und sie erzählt ihren ganzen Landsleuten von diesem Messias. Und die kommen dann da auch hin. Und dann sitzen die da 2 Tage und sprechen mit Jesus und gehen hinterher weg und sagen, dieser ist wirklich der Heiland der Welt, nachdem sie mit ihm gesprochen haben. Sie laufen nicht der Frau hinterher, wie einem Guru hinterherzulaufen und stellen sie dann dahin, sondern beide sind nur darauf fokussiert, die Frau und auch ihre Landsleute, wer Jesus ist. Sie suchen Jesus in dieser Situation und nicht nach irgendeinem Wasserglas. So schön es auch wäre, weil das so handfest ist und man es nehmen kann und es trinken kann. Und auch Johannes, der Schreiber der Offenbarung, hört und sieht all diese Worte und Visionen und Bilder. Und dann lesen wir in Offenbarung 22, Vers 8. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich's gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten. Zu den Füßen des Engels, der mir dies zeigte. Und er spricht zu mir, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Bete Gott an. Bete Gott an. Es ist das Erkennen und Verstehen Gottes. Wir müssen nicht das Glas mit dem Wasser finden, sondern wir müssen Gott finden. Und auch wenn wir in der Predigtlehre, also ich in der Predigtlehre gelernt habe, dass man keine Geschichten aus der Predigtwerkstatt erzählt, also wie so eine Predigt entsteht, gehört das heute für mich tatsächlich zu der Predigt selber mit dazu. Als ich über Gott geschrieben habe, flossen die Worte so aus der Tastatur heraus. Aber als ich versucht habe zu schreiben, wie das mit diesem Wasserglas ist, habe ich einen Absatz nach dem anderen immer wieder gelöscht. Die Worte zu finden, um zu erklären, wie wir diesen Durst stillen können, ist mir tatsächlich schwer gefallen. Weil wir halt nicht das Wasserglas suchen müssen. Wir müssen Gott finden, Gott erkennen und ihn entdecken. Das führt in die Beziehung zu Gott. Nicht mehr ich muss Gott sein oder zumindest der Herrscher meines Lebens. Nicht mehr ich muss alles in der Hand halten. Derjenige, der es perfekt macht, dem alles gelingt. Sondern ich bin wieder ein Mensch mit Durst. Und Gott ist der Herrscher der Welt. Er hält mein Leben in seiner Hand. Und ich staune mit meinen ganzen Fragezeichen im Kopf und alles, was ich nicht erklären kann, was ich nicht lösen kann. Aber es gibt diese Momente und diese Funken, wo wir Gott erkennen können. Und dann staunen wir. Und dabei wird die Beziehung zu ihm und auch zu mir wieder in ein rechtes Licht gerückt. Nicht ich bin die Heldin in meinem Leben, sondern Gott wird zum Held. Nur wenn dieses Verhältnis wieder gerade gerückt wird, merke ich, wie ich annehmen kann, dass Gott wirklich aus Liebe zu mir seinen Sohn geopfert hat und dass es auch wirklich notwendig war, dass ich das wirklich gebraucht habe, weil ich versuche in meinem Leben immer und immer wieder es gut und gerecht zu machen und mich anständig zu benehmen. Aber ich kann die Beziehung zu Gott nicht herstellen. Ich kann das alleine nicht machen. Egal, womit ich mein Leben fülle, egal, was ich am Tag so trinke, meine Sehnsüchte schaffe ich nicht komplett zu füllen. Und vor allem nicht langanhaltend. Klar, wenn ich Durst habe und ein Glas Wasser trinke, geht es mir danach vielleicht ein bisschen besser. Aber das hat keine langanhaltende Wirkung. Weil Gott Herrscher, Richter und Schöpfer der Welt ist, weil er Gott ist und wir Menschen, kann er ein Leben für uns bereithalten, das frei von den Grenzen dieser Welt ist. Und wenn wir Gott so erkennen und verstehen, dann kann unser Verhältnis zu ihm wieder in eine richtige Beziehung gesetzt werden. Und diese Beziehung führt uns in die Anbetung. Dann herrschen nicht mehr wir, sondern Gott. Dann beten wir nicht uns oder andere Dinge in unserem Leben an, die uns so bestimmen und die wir an die erste Stelle setzen, sondern wir erkennen, wer Gott ist und beten ihn an. Anbetung ist also das Erkennen von Gott. Und es ist tatsächlich so, auch wenn wir ganz unterschiedliche Zugänge zu Gott haben, ganz unterschiedliche Wege, dass es aber sehr, sehr vielen Menschen wirklich hilft, in die Anbetung mit Liedern zu gehen. Anbetung ist viel mehr. Anbetung ist nicht nur Lieder singen. Aber es hilft sehr vielen Menschen. Und zwar aus einer ganz einfachen Tatsache. Musik berührt die Seele, das wissen wir wahrscheinlich auf sehr viele Art und Weise. Es ist nicht nur christliche Musik, die unsere Seele berührt, das wissen wir wahrscheinlich auch. Aber in solchen Liedern werden uns Worte gegeben, die wir sehr selten im normalen Leben benutzen und die uns auch manchmal schwerfallen, sozusagen. Aber in den Liedern werden sie uns als Worte gegeben und wir merken, es macht tatsächlich etwas, wenn wir sie singen, wenn wir sie aussprechen. Und so kann man in ein Schwärmen geraten, in eine Haltung, die tatsächlich Gott erhöht und größer macht. Es gibt ein Buch, das heißt Hallo Mr. Gott, hier spricht Anna, das handelt von einem kleinen Mädchen. Und sie beschwert sich, dass im Religionsunterricht, fragt sie ihren Freund, der sich so ein bisschen um sie kümmert, sag mal, ist Gott ganz groß? Und er sagt, ja, klar, Gott ist groß. Ja, und sind wir Menschen ganz klein? Ja, wir sind klein. Dann gibt es doch einen ganz großen Unterschied zwischen groß und klein. Ja, den gibt es. Und sie sagt, ich glaube, meine Religionslehrerin hat es nicht verstanden. Und meinte, ja, aber die wird doch wissen, dass es einen Unterschied zwischen groß und klein gibt. Und meint sie, ja, aber wenn sie von Gott erzählt, dann werden wir Menschen immer kleiner und kleiner. Aber wenn ich an Gott denke, dann wird Gott immer größer und größer. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob wir uns Menschen klein machen und sagen, haben es nicht verdient. Wir sind nicht gerecht, wir können nicht vor Gott bestehen, wir sind nicht so großartig. Wir dürfen ruhig selbstbewusst sein. Gott freut sich über selbstbewusste Menschen, bin ich mir ganz sicher, wenn dieser Unterschied bleibt. Wenn Gott immer größer wird, wenn wir erkennen und verstehen, wer Gott ist, der Herrscher und Schöpfer der ganzen Welt. Zugleich ist Anbetung tatsächlich viel mehr als Singen. Es ist genau dieses Entdecken, dass Gott immer da ist als Gott. Und ein ganz kurzes Beispiel möchte ich noch geben, was mich sehr berührt hat und mir sehr einleuchtend klang. Es ist ein bisschen wie mit der Sonne. Wir wissen, dass die Sonne immer da ist. Und trotzdem kennen wir Wetterlagen oder auch Tageszeiten, wo wir das Gefühl haben, die Sonne kommt nie wieder raus. Es gibt die Nacht, wo es ganz dunkel ist, oder auch die Abenddämmerung oder die Morgendämmerung. Ganz unterschiedliche Stimmungen, so in der Natur auch. Und dann gibt es Regenstürme, Schneestürme. Es gibt Nebel. Erst vorletzten Samstag sind wir durch so eine Nebelbank gefahren, Claudia und ich. Davor haben wir noch die Sonne gesehen und wir haben uns gedacht, es kann doch gar nicht sein, dass die mit einmal so verschwindet. Aber so ist es auch manchmal in unserem Leben. Wir haben das Gefühl, wir fahren so durch dicken Nebelbrühen manchmal, dass man überhaupt nichts mehr sieht und die Sonne dringt dann nie wieder durch. Aber wenn man an den richtigen Punkt kommt, dann merken wir doch immer wieder, die Sonne ist da. Und wenn es vielleicht manchmal das Flugzeug ist, wo unten die Welt zusammenzubrechen scheint, weil die Wolken so tief hängen und dieses Flugzeug braucht 20 Minuten, dann ist es durch die Wolkendecke durch und die strahlendste Sonne ist da. Die Sonne ist immer da. Und genau so ist es auch mit Gott. Und im Prinzip ist es, der ist Anbetung dieser Moment, wo wir uns auf Gott ausrichten und nach ihm suchen und erkennen, er ist da. Das ist wie dieses Durchbrechen durch die Wolkendecke und zu sehen, die Sonne hat doch geschienen, obwohl unser Leben so dunkel und so durchgestürmt war. Gott ist immer da. Und wenn unser Leben so scheint, als wären wir immer in einem Unwetter gefangen, irgendwo ist er. Und Gott ist nicht so weit entfernt wie die Sonne. Da brauchen wir kein Flugzeug und wir brauchen nicht zu warten, bis der Morgen wieder reinscheint. Er ist da. Auch wenn er nicht zu sehen und nicht zu erkennen ist an manchen Punkten. Anbetung ist die Entdeckung Gottes. Und wenn wir Gott entdecken und als Gott akzeptieren, der als Herr und Heiland über unser Leben steht, dann entdecken wir auch das Glas Wasser, das in ihm zu finden ist. Und vielleicht schmecken wir schon ein paar Schlucke davon in uns. Amen.